NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Rufus Beck liest den zweiten von 10 Auszügen aus dem Roman Von der Erde zum Mond von Jules Verne in der Übersetzung von William Matheson. Eine 160 Jahre alte schriftstellerische Vision von erstaunlicher Heutigkeit. Im fortschrittsgläubigen 19. Jahrhundert erschien eine Reise zum Mond den Zeitgenossen noch völlig unrealisierbar. Aber wir sind in Amerika, dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Die Mitglieder des Gun Club, zu Deutsch etwa Kanonenclub, langweilen sich schrecklich. Sie sind alle Kriegsveteranen und Spezialisten der Ballistik. Voraussetzung für ihre Mitgliedschaft im Club ist, eine Feuerwaffe erfunden oder perfektioniert zu haben. Aber es ist Frieden, kein Krieg weit und breit, in dem sie ihre kriegerischen Talente in Anwendung bringen können. In die marode Stimmung platzt eine Einladung ihres schneidigen Präsidenten Barbicane zu einer Versammlung, die alle elektrisiert. Sein Vorschlag? Die Entwicklung eines Geschosses, mit dem der Mond erreicht werden kann.
Welchen Eindruck Barbicanes Mitteilung machte? Den Eindruck, welchen diese letzten Worte des ehrenwerten Präsidenten machten, ist unmöglich zu beschreiben. Das war ein Schreien. Eine Folge von Gegrunze, Hurras, Hip, Hip, Hip und all den Naturlauten, woran die amerikanische Sprache so reich ist. Es war ein Getümmel, ein Lärm ohnegleichen. Die Kehlen schrien, die Hände klatschten, die Füße stampften auf den Boden der Säle. Wenn sämtliche Waffen dieses Artilleriemuseums gleichzeitig losgegangen wären, hätten sie die Schallwelle nicht so gewaltig aufgewühlt. Kein Wunder, es gibt Kanoniere, die beinahe ebenso lautstark sind wie ihre Kanonen. Barbicane bewahrte mitten in diesem enthusiastischen Tumult seine Kaltblütigkeit. Vielleicht wollte er an seine Kollegen noch einige Worte richten, denn seine Gebärden forderten Stille und seine donnernde Glocke verbrauchte sich in gewaltigen Detonationen. Aber man hörte ihn gar nicht. Er wurde von seinem Sitz gerissen, im Triumph getragen und von den Händen seiner Kameraden in die Arme einer nicht weniger überhitzten Menge weitergegeben. Nichts kann einen Amerikaner bestürzen. Man hat oft wiederholt, das Wort unmöglich sei nicht französisch. Offensichtlich hat man sich im Wörterbuch getäuscht. In Amerika ist alles leicht, alles einfach. Technische Schwierigkeiten sind nicht vorhanden. Ein wahrer Yankee wäre nicht imstande, nur einen Schein von Schwierigkeiten zwischen Barbicanes Vorschlag und seiner Ausführung zu erkennen. Gesagt, getan. Der Triumphzug des Präsidenten dauerte bis in die Nacht. Es war ein richtiger Fackelzug. Iren, Deutsche, Franzosen, Schotten, alle die gemischten Nationalitäten, woraus die Bevölkerung Marylands besteht, schrien in ihrer Muttersprache und es mischten sich Vivat, Hurra und Bravo in einem enthusiastischen Geschrei, das über alle Beschreibung geht. Genau als ob sie begriffe, dass es sich um ihre werte Person handle, strahlte Luna in heiterer Pracht. Alle Yankees richteten die Blicke nach ihrer glänzenden Scheibe. Die einen grüßten sie mit der Hand, die anderen mit zärtlichen Worten. Diese maßen sie mit den Augen, jene drohten mit der Faust. Dabei handelte es sich doch nur darum, ein Geschoss zu ihr zu schleudern. Eine ziemlich brutale Art, Verbindungen anzuknüpfen, selbst gegenüber einem Trabanten. Doch ist sie unter den zivilisierten Nationen sehr gebräuchlich. Es schlug Mitternacht und der Enthusiasmus legte sich nicht. Gleichmäßig verbreitete er sich unter allen Klassen der Bevölkerung, von der Stadtbehörde über Gelehrte, Großhändler und Kaufleute bis hinunter zu den Lastträgern. Verständige Leute fühlten sich ebenso sehr wie Grünschnäbel bis in die letzten Fasern aufgeregt. Es handelte sich ja um ein Nationalunternehmen und so waren denn auch die Ober- und Unterstadt, die Kais an den Ufern des Patapsco, die Schiffe an ihren Ankerplätzen dicht vollgedrängt von einer Menge im Rausch der Freude, des Gin und des Whisky. Jeder plauderte, schwatzte, diskutierte, billigte, klatschte. Von dem Gentleman, der auf dem Kanapee der Bar vor seinem Schoppen Sherry Cobbler lässig hingestreckt war, bis zu dem Bootsmann, der sich in den düsteren Kneipen von Fells Point mit Knock Me Down betrank. Endlich. Gegen 2 Uhr ließ die Aufregung nach. Nun gelang es dem Präsidenten, zerschlagen, zerquetscht und zermalmt, heimzukommen. Ein Herkules hätte solch einem Enthusiasmus nicht widerstehen können. Die Menge auf den Straßen und Plätzen verlief sich allmählich. Die 4 Eisenbahnlinien vom Ohio, vom Susquehanna, von Philadelphia und von Washington, die in Baltimore zusammentreffen, führten das auswärtige Publikum nach den 4 Weltgegenden zurück, und die Stadt ruhte in verhältnismäßiger Stille. Es wäre übrigens ein Irrtum zu glauben, dass an diesem denkwürdigen Abend Baltimore allein der Raserei verfiel. Die großen Städte der Union, New York, Boston, Albany, Washington, Richmond, Crescent City, wie New Orleans oft genannt wird, Charleston, Mobile, von Texas bis nach Massachusetts, von Michigan nach Florida, nahmen alle an diesem Delirium teil. In der Tat, die 30.000 korrespondierenden Mitglieder des Gun Club hatten den Brief ihres Präsidenten gelesen und warteten mit allgemeiner Ungeduld auf die berühmte Mitteilung vom 5. Oktober. So wie an diesem Abend die Worte aus dem Mund des Redners kamen, liefen sie über die telegrafischen Drähte durch die Staaten der Union mit einer Geschwindigkeit von 248.447 Meilen in der Sekunde. Man kann also mit absoluter Gewissheit sagen, dass die Vereinigten Staaten Amerikas, 10-mal größer als Frankreich, im selben Augenblick ein gemeinsames Hurra brüllten und dass 25 Millionen stolz geschwellte Herzen im gleichen Takt schlugen. Am folgenden Morgen bemächtigten sich 1.500 Zeitungen, Tages- und Wochenblätter, monatlich und zweimonatlich erscheinende Zeitschriften der Neuigkeit. Sie prüften alles unter den verschiedenen Gesichtspunkten, dem physischen, meteorologischen, ökonomischen oder moralischen, sowie dem Blickpunkt der Machtpolitik oder der Zivilisation. Es wurde über das Projekt nur diskutiert, denn kein einziges Blatt zweifelte an der Durchführung. Es darf gesagt werden, dass nie ein Vorschlag so viele Anhänger vereinte. Zögern, Zweifel oder Beunruhigung kamen ebenso wenig in Frage wie Karikaturen, Witze und Chansons, mit denen man in Europa und ganz besonders in Frankreich die Idee, ein Projektil auf den Mond zu schicken, empfangen hätte. Dergleichen wäre den Urhebern schlecht bekommen. Keine Armee der Welt hätte einen solchen Frevler vor der allgemeinen Indignation schützen können. Es gibt Sachen, über die in der neuen Welt nicht gelacht wird. Impey Barbicane war von diesem Tag an einer der größten Bürger der Vereinigten Staaten, eine Art Washington der Wissenschaft. Eine Begebenheit unter vielen beweist, wie weit die plötzliche Hingabe eines Volkes an einen Mann gehen konnte. Einige Tage nach der berühmten Sitzung des Gun Club kündigte der Direktor einer englischen Theatergruppe in Baltimore die Shakespeare'sche Komödie »Viel Lärm um nichts« an. Aber die Leute sahen darin eine verletzende Anspielung auf das Projekt Barbicanes, drangen in den Theatersaal ein, zertrümmerten die Bänke und nötigten den unglücklichen Direktor, sein Programm abzuändern. Als gescheiter Mann beugte er sich dem Volkswillen, setzte an die Stelle des leidigen Stücks das »Wie es euch gefällt« desselben Dichters und verzeichnete einige Wochen lang enorme Einnahmen. Gutachten des Observatoriums zu Cambridge. Inzwischen verlor Barbicane inmitten der Huldigungen, die ihm zuteil wurden, keinen Augenblick. Seine erste Sorge war, die Mitglieder des Gun Club zusammenzurufen. Man beschloss, nach einer Beratung über die astronomische Seite des Unternehmens die Astronomen zu befragen, sodann, sobald ihre Antwort bekannt sei, sich über die technischen Mittel zu bereden und nichts dürfe übersehen werden, was den Erfolg des großen Versuchs sichern könne. Es wurde daher ein präzises Schreiben mit speziellen Fragen abgefasst und an das Observatorium von Cambridge in Massachusetts gerichtet. Diese Gründungsstadt der ersten Universität in den Vereinigten Staaten ist für ihre astronomische Fakultät mit Recht berühmt. Da finden sich die verdienstvollsten Gelehrten, Da funktioniert das weitreichende Teleskop, mit dessen Hilfe Bond den Andromeda-Nebel erforschte und Clark den Trabanten des Sirius entdeckte. Dieses berühmte Institut rechtfertigte also in jeder Hinsicht das Vertrauen des Gun Club. 2 Tage später traf die ungeduldig erwartete Antwort beim Präsidenten Barbicane ein. Sie hatte folgenden Wortlaut: Der Direktor des Observatoriums zu Cambridge an den Präsidenten des Gun Club in Baltimore. Cambridge, 7. Oktober. Bei Empfang Ihres Geehrten im Namen der Mitglieder des Gun Club zu Baltimore an das Observatorium zu Cambridge gerichteten Schreibens vom 6. des Monats ist unser Büro unverzüglich zusammengetreten und hat es für angemessen erachtet, folgendermaßen zu antworten. Die uns vorgelegten Fragen sind: Erstens, ist es möglich, ein Geschoss auf den Mond zu senden? Zweitens, wie groß ist die Entfernung zwischen der Erde und ihrem Trabanten? Drittens, in welcher Zeit würde das Geschoss bei einer ausreichenden Anfangsgeschwindigkeit diese Distanz durchfliegen? Folglich, zu welchem Zeitpunkt wird man es abschleudern müssen, damit es in einem bestimmten Moment auf dem Mond eintrifft? Viertens, zu welchem Zeitpunkt wird sich der Mond genau in der Stellung befinden, welche für das Auftreffen des Geschosses am günstigsten ist? Fünftens, auf welchen Punkt am Himmel wird das Geschütz, mit dem das Projektil abgeschossen werden soll, zu richten sein? Die Antwort auf die erste Frage, ist es möglich, ein Geschoss auf den Mond zu senden? Ja. Es ist möglich, ein Projektil auf den Mond zu schleudern, wenn es gelingt, ihm eine Anfangsgeschwindigkeit von 12.000 Yard in der Sekunde zu geben. Die Berechnung zeigt, dass diese Geschwindigkeit ausreicht. Je weiter man sich von der Erde entfernt, desto mehr nimmt die Schwerkraft ab. Im umgekehrten Verhältnis des Quadrats der Entfernung. Das will besagen, dass für eine 3-mal größere Entfernung es einer 9-mal geringeren Bewegkraft bedarf. Folglich wird die Schwere des Geschosses rasch abnehmen und endlich völlig aufhören, im Moment, wo die Anziehungskraft der Erde von der des Mondes aufgewogen wird. Das heißt, bei 47/52 der Schussbahn. In diesem Moment wird das Projektil keine Schwerkraft mehr haben, und so wie es noch weiterfliegt, fällt es auf den Mond, allein mittels dessen Anziehungskraft. Theoretisch ist hiermit die Möglichkeit des Experiments bewiesen. Ob es gelingt, hängt einzig von der Kraft der angewendeten Maschine ab. Auf die zweite Frage, wie groß ist die Entfernung zwischen der Erde und ihrem Trabanten? Der Mond beschreibt um die Erde nicht einen Kreis, sondern eine Ellipse, deren einen Brennpunkt unsere Erdkugel einnimmt. Daraus folgt, dass sich der Mond in einer bald näheren, bald weiteren Entfernung von der Erde oder astronomisch ausgedrückt sich bald in Erdnähe, bald in Erdferne befindet. Der Abstand des Mondes bei Erdnähe muss also den Berechnungen zugrunde gelegt werden. Auf die dritte Frage, in welcher Zeit würde das Geschoss bei einer ausreichenden Anfangsgeschwindigkeit diese Distanz durchfliegen? Folglich, wann wird man es abschleudern müssen, damit es zu einem bestimmten Moment den Mond trifft? Wenn das Geschoss die Anfangsgeschwindigkeit von 12.000 Yard in der Sekunde, welche man ihm beim Abschuss gäbe, unverändert beibehielte, so brauchte es nur etwa 9 Stunden, um an dem Ort seiner Bestimmung anzugelangen. Da aber diese Geschwindigkeit in zunehmendem Verhältnis sich beständig vermindert, so wird es aller Berechnung nach 300.000 Sekunden brauchen, das heißt 83 Stunden und 20 Minuten, um an dem Punkt anzukommen, wo die Anziehungskraft der Erde und des Mondes sich aufwiegen. Und von diesem Punkt aus wird es in 50.000 Sekunden oder 13 Stunden, 53 Minuten und 20 Sekunden auf den Mond fallen. Man muss es also 97 Stunden, 13 Minuten und 20 Sekunden eher abschießen, als der Mond den Punkt, auf den man zielt, erreichen wird. Auf die vierte Frage, zu welchem Zeitpunkt wird sich der Mond genau in der Stellung befinden, welche für das Auftreffen des Geschosses am günstigsten ist? Hier muss man zuerst die Zeit der Erdnähe des Mondes wählen und zugleich den Moment, wo er sich im Zenit befindet, wodurch die Linie, welche das Geschoss zurückzulegen hat, um einen Erdradius kürzer wird, nämlich um 3919 Meilen, so dass die zu durchlaufende Linie definitiv 214.976 Meilen betragen wird. Aber wenngleich der Mond allmonatlich in Erdnähe kommt, so steht er dann nicht immer im Zenit. Er erfüllt diese beiden Bedingungen nur in langen Zwischenräumen. Solch ein Zusammentreffen der Erdnähe mit dem Zenitstand ist also abzuwarten. Glücklicherweise werden am 4. Dezember folgenden Jahres sich beim Mond diese beiden Bedingungen ergeben. Um Mitternacht wird er in seine Erdnähe treten, das heißt seinen kürzesten Abstand von der Erde haben, und zu gleicher Zeit wird er im Zenit stehen. Auf die fünfte Frage, nach welchem Punkt am Himmel wird das Geschütz zu richten sein, mit dem das Projektil abgeschossen werden soll? Wenn die vorausgehenden Bemerkungen akzeptiert sind, wird das Geschütz auf den Zenit des Standortes gerichtet werden müssen. Dadurch wird der Abschuss perpendikulär zur Fläche des Horizonts sein und das Geschoss wird umso schneller der Anziehungskraft der Erde entzogen. An jedem anderen Platz müsste der Abschuss zwangsläufig in schiefer Richtung erfolgen, was dem Gelingen des Experiments hinderlich sein würde. So lauten die Antworten auf die Fragen, die die Mitglieder des Gun Club an das Observatorium von Cambridge richteten. Resümieren wir. Erstens, das Geschütz muss in einem Land zwischen 0 Grad und 28 Grad nördlicher oder südlicher Breite aufgestellt werden. Zweitens, es muss auf den Zenit des Standortes gerichtet werden. Drittens, dem Geschoss muss eine anfängliche Geschwindigkeit von 12.000 Yard in der Sekunde gegeben werden. Viertens, es muss am 1. Dezember des folgenden Jahres um 11 Uhr weniger 13 Minuten und 20 Sekunden abgeschossen werden. Fünftens, es wird 4 Tage danach, am 4. Dezember, Punkt 12 Uhr nachts, in dem Moment, wo der Mond in den Zenit treten wird, dort anlangen. Die Mitglieder des Gun Club müssen also unverzüglich die für eine solche Unternehmung erforderlichen Arbeiten aufnehmen, um zu dem angegebenen Zeitpunkt startbereit zu sein. Denn lassen Sie diesen 4. Dezember vorübergehen, so werden Sie erst 18 Jahre und 11 Tage danach den Mond wieder in demselben Verhältnis der Erdnähe und des Zenits finden. Das Büro des Observatoriums zu Cambridge stellt sich Ihnen für die Fragen theoretischer Astronomie zur Verfügung und fügt hiermit seine Glückwünsche denen ganz Amerikas hinzu. Für das Büro J. M. Belfast, Direktor des Observatoriums zu Cambridge. Roman des Mondes. Ein mit unendlich scharfem Blick begabter Beobachter, der sich in dem unbekannten Zentrum, um welches die Welt kreist, befände, hätte zu der Zeit, als das Weltall im Chaos lag, gesehen, wie Myriaden Atome den Raum erfüllten. Aber allmählich im Laufe der Jahrhunderte ging eine Veränderung vor. Ein Gesetz der Anziehung trat auf, das auf die bis dahin unsteten Atome wirkte. So gingen diese gleichartigen Atome gegenseitig chemische Verbindungen ein, wurden zu Molekülen und bildeten jene Nebelmassen, die über die Weiten des Himmels zerstreut sind. Diese Massen wurden sogleich von einer Bewegung um ihren Mittelpunkt belebt. Das Zentrum aus losen Molekülen bestehend begann in allmählicher Verdichtung sich um sich selbst zu drehen. Ferner nahm nach unveränderlichen mechanischen Gesetzen im gleichen Verhältnis, in dem sein Umfang durch Verdichtung abnahm, seine Kreisbewegung an Schnelligkeit zu. Und indem diese beiden Wirkungen andauerten, ergab sich dadurch ein Hauptstern, der das Zentrum der Nebelmasse bildete. Bei aufmerksamer Betrachtung hätte der Beobachter damals festgestellt, dass die anderen Elementarteilchen der Masse sich ebenso wie der Zentralstern verhielten, sich in gleicher Weise durch eine Kreisbewegung von steigender Schnelligkeit verdichteten und in Gestalt unzähliger Sterne um diesen Hauptstern als ihren Schwerpunkt kreisten. So entstand ein Nebelfleck, von denen die Astronomie jetzt gegen 5000 aufzählt. Unter diesen 5000 Nebelflecken befindet sich einer, den die Menschen Milchstraße genannt haben, mit 18 Millionen Sternen, deren jeder das Zentrum einer Sonnenwelt geworden ist. Hätte der Beobachter damals seine besondere Aufmerksamkeit einem Stern gewidmet, der zu den bescheidensten und am wenigsten glänzenden unter den 18 Millionen Himmelskörpern gehört, einem Stern vierter Ordnung, der sich mit Stolz Sonne nennt, so hätten sich alle Erscheinungen der Weltbildung der Reihe nach vor seinen Augen vollzogen. Die Sonne scheint sich in der Unermesslichkeit der Sternenwelt zu verlieren, und dennoch gehört sie nach den heutigen Theorien der Wissenschaft zum Nebel der Milchstraße. Sie ist das Zentrum einer Welt, und so klein sie im Weltraum erscheinen mag, ist sie doch riesengroß, denn sie ist 1400 Mal größer als die Erde. Um sie herum kreisen 8 Planeten, die während der ersten Schöpfungsperiode aus ihr selbst hervorgegangen sind. Diese sind vom nächsten zum entferntesten fortschreitend: Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Von diesen Satelliten, welche die Sonne nach dem Gravitationsgesetz in ihrer elliptischen Bahn beherrscht, besitzen einige ihre eigenen Trabanten. Uranus hat deren 8, Saturn 8, Jupiter 4, Neptun vielleicht 3, die Erde einen. Dieser, einer der unbedeutendsten der Sonnenwelt, heißt Mond. Er war es, den der kühne Forschergeist der Amerikaner zu erobern anstrebte. Der Mond hat wegen seiner verhältnismäßig geringen Entfernung und des schnellen Wechsels seiner Phasen die Aufmerksamkeit der Erdbewohner ursprünglich mit der Sonne geteilt. Aber die Sonne ermüdet beim Anblick, und der blendende Glanz ihres Lichts zwingt ihre Beschauer, die Augen abzuwenden. Die blonde Phoebe dagegen ist menschenfreundlicher, lässt sich gefällig in ihrer bescheidenen Anmut betrachten, sie ist sanft anzuschauen, wenig ehrgeizig, und doch erlaubt sie sich zuweilen, ihren Bruder, den strahlenden Apollo, in den Schatten zu stellen, ohne je von ihm verdunkelt zu werden. Immerhin entdeckten Astronomen der Frühzeit einige besondere Eigenschaften, die heute von der Wissenschaft bestätigt werden. Behaupteten die Arkadier schon zu einer Zeit, da der Mond noch nicht existierte, auf der Erde gewohnt zu haben, so erkannte Tatius in ihm ein abgelöstes Fragment der Sonnenscheibe und des Aristoteles-Schüler Klearch einen polierten Spiegel, in dem sich das Bild des Ozeans widerspiegelte. Sahen schließlich andere in ihm nur eine Anhäufung von Ausdünstungen der Erde oder eine Kugel, die halb Feuer, halb Eis sich um sich selbst drehte, so gab es doch einige Gelehrte, die trotz des Fehlens optischer Instrumente aufgrund scharfsinniger Beobachtung die meisten der Gesetze, denen das Nachtgestirn unterworfen ist, vorausahnten. So äußerte Thales von Milet 460 vor Christus die Meinung, der Mond werde von der Sonne beleuchtet. Aristarch von Samos gab die richtige Erklärung seiner Phasen. Kleomenes lehrte, er glänze durch rückgestrahltes Licht. Der Chaldäer Berosus fand heraus, dass die Dauer seiner Achsendrehung der seines Umlaufs gleich sei und erklärte damit die Tatsache, dass der Mond stets die gleiche Seite zeigt. Hipparch endlich, 2 Jahrhunderte vor der christlichen Zeitrechnung, erkannte einige Ungleichheiten in den sichtbaren Bewegungen des Erdtrabanten. Diese verschiedenen Beobachtungen bestätigten sich in der Folge, und waren den neuen Astronomen von Nutzen. Später haben Kopernikus im 15. Jahrhundert und Tycho Brahe im 16. Jahrhundert das Weltsystem und die Rolle, die der Mond im Zusammenspiel der Himmelskörper erfüllt, vollständig dargestellt. Zu dieser Zeit waren seine Bewegungen annähernd bestimmt, aber von seiner physischen Beschaffenheit wusste man wenig. Damals erklärte Galilei die zu gewissen Phasen eintretenden Lichterscheinungen mit der Existenz von Bergen, und es bedurfte der Beobachtungen von Schröter, Louville, Halley, Nasmyth, Bianchini, Pastorf, Lohrmann, Grauthausen und besonders der ausdauernden Studien von Beer und Mädler, um die Frage endgültig zu beantworten. Dank dieser Gelehrten kennt man jetzt die Höhe der Mondberge genau. Die beiden haben 1905 Berghöhen gemessen, von denen 6 über 2600 Toisen liegen und 22 über 2400. Ihr höchster Gipfel ragt 3801 Toisen über die Mondfläche. Gleichzeitig wurde die Erkundung der Beschaffenheit des Mondes weiter vervollständigt. Es zeigte sich, dass er voller Krater war und seine wesentlich vulkanische Natur wurde durch jede Beobachtung bestätigt. Da die Lichtstrahlen der von ihm verdeckten Planeten nicht gebrochen waren, schloss man, dass ihm eine Atmosphäre fast gänzlich fehlen müsse. Dieser Mangel an Luft ließ auf Mangel an Wasser schließen. Damit ergab sich klar, dass die Seleniten, um unter diesen Bedingungen zu leben, besondere Organismen haben und von den Bewohnern der Erde äußerst verschieden sein müssten. Dank neuer Methoden hat man mit noch vollkommeneren Instrumenten den Mond unablässig untersucht und keinen Punkt seiner Oberfläche undurchforscht gelassen. Dabei misst er im Durchmesser immerhin 2150 Meilen. Seine Oberfläche ist so groß wie der 13. Teil der Erdoberfläche und sein Volumen der 49. Teil des Erdvolumens. Dem Auge des Astronomen konnte jedoch keines seiner Geheimnisse entgehen, und diese geschickten Gelehrten drangen mit ihren wundervollen Beobachtungen noch weiter vor. So bemerkten sie, dass bei Vollmond die Scheibe an manchen Stellen von weißen Linien durchfurcht schien und zur Zeit der Phasen von schwarzen Linien. Durch genauere Studien gelang es ihnen, sich Klarheit zu verschaffen über die Natur dieser Linien. Es waren lange, enge Furchen zwischen parallelen Rändern vertieft, die meist in die Umkreise von Kratern mündeten, von 800 Toisen Breite und 10 bis 100 Meilen Länge. Die Astronomen nannten sie Furchen oder Streifen, aber über eine bloße Benennung kamen sie nicht hinaus. Das Problem, ob es sich bei diesen Furchen um die Betten ausgetrockneter ehemaliger Flüsse handelte, konnten sie nicht auf befriedigende Weise beantworten. Daher hofften die Amerikaner, auch dieses geologische Rätsel früher oder später zu lösen. Bezüglich seiner Leuchtkraft war nichts Neues mehr zu lernen. Man wusste, dass sie 300.000 Mal schwächer als das Sonnenlicht ist und dass seine Wärme nicht merklich auf unsere Thermometer wirkt. Was die als aschfarbiges Licht bekannte Erscheinung betrifft, so ist sie natürlich durch die Wirkung der von der Erde auf den Mond zurückgeworfenen Sonnenstrahlen zu erklären, welche die Mondscheibe zu ergänzen scheinen, wenn sie in Form eines Halbmondes beim ersten und letzten Viertel zu sehen ist. Dies war der Stand der Kenntnisse, die man über den Trabanten der Erde gewonnen hatte. Sie in jeder Hinsicht kosmografisch, geologisch, politisch wie moralisch zu vervollständigen, machte sich der Gun Club zur Aufgabe.
Rufus Beck mit dem zweiten von 10 Auszügen aus dem Roman Von der Erde zum Mond von Jules Verne in der Übersetzung von William Matheson. Eine Produktion von NDR Kultur 2004. Das Buch ist im Diogenes Verlag erschienen. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
um 9 Uhr mit Astrid Fietz. Vor den anstehenden Koalitionsgesprächen zwischen Union und SPD haben die Sozialdemokraten erste Forderungen formuliert. Sie erwarten von CDU-Chef Merz deutliche Zugeständnisse. Aus Berlin Dagmar Pepping.
Die Sozialdemokraten hätten sich zwar nie weggeduckt, Verantwortung für das Land zu übernehmen, sagte SPD-Chef Klingbeil im ZDF-Heute-Journal. Die Erwartung sei aber schon, dass Friedrich Merz seinen Kurs und auch seinen Ton deutlich ändere. Konkret forderte Klingbeil bessere Löhne für die arbeitende Mitte und mehr Geld im Portemonnaie, eine stabile Rente und Investitionen in Milliardenhöhe. Es sei überhaupt nicht ausgemacht, ob es eine Regierung mit der SPD geben werde, betonte Klingbeil erneut. Der Ball liege bei Merz, der habe die Verantwortung, Gespräche zu führen. Auch Verteidigungsminister Pistorius stellt Bedingungen für eine Koalition. Die Union müsse einer Ausnahme von der Schuldenbremse zustimmen, forderte der SPD-Politiker in der Bild-Zeitung. Die Union wählt heute ihren neuen Fraktionsvorstand. Kanzlerkandidat